Ja, vielen Dank. Unsere Ton- und Bildtechnik hat fast genauso viele Anläufe gebraucht wie die Chatkontrolle im Rat. Dass ich heute hier mit Markus stehe, ist so ein bisschen Schicksal. Damals, TM 2022, wir haben anscheinend offensichtlich sehr viel Bild und Ton. Damals TM 2022 schrieb Markus, wir bräuchten ein bisschen mehr als Positionspapiere und offene Briefe. Und daraufhin habe ich dann gesagt, naja, wer hat denn Lust, sich zu organisieren und Sachen gegen die Chatkontrolle zu machen? Und seitdem sind 3 Jahre...
Scheiße.
3 Jahre... Okay, wir haben anscheinend überall... Probleme?
Dein Computer versuchen?
Das macht überhaupt nichts. Haben wir hier noch, haben wir nicht noch einen Adapter? Dann können wir das kurz fixen. Ganz elegant. Es scheint nicht alles gut. Ganz in Ruhe.
Alles wird gut.
Ich erzähle einfach weiter. Seitdem, wenn wir gleich wieder Bild haben, sind 3 Jahre, 7 Monate und 16 Tage vergangen. Ich habe das mal nachgezählt, das ist schon ziemlich lang. Wir haben diese ganze Geschichte im Mai 2022 begonnen und ja, das sieht gut aus für uns. Und Anna hat gerade schon gesagt, Markus hat über 200 Artikel geschrieben, es sind aber mittlerweile über 300 Artikel auf netzpolitik.org, darunter auch sehr, sehr viele Leaks, die uns viele Informationen noch offenbart haben. Also großes Dank generell an die netzpolitik.org-Redaktion. Und ich bin immer noch überrascht, warum so viele Leute zu den Talks kommen, weil mittlerweile fühlt sich das ganze Thema für mich so an. Ich weiß nicht, wem geht es genauso? Ich kann nicht so viel sehen, einige melden sich. Genau, wir schauen die Serie jetzt schon zu lange und wir haben natürlich auch alle ein bisschen zu häufig auf Weiterschauen geklickt. Aber wir wollen uns trotzdem den Spaß nicht nehmen lassen.
Ja, liebe Freundinnen und Freunde, was wäre ein Talk auf dem CCC-Kongress ohne eine würdige und ehrenvolle Preisverleihung? Willkommen also zur Premiere von Chatkontrolle Skandal Awards 2025. Prämieren, was die Verfechterinnen und Verfechter der Chatkontrolle so alles getan haben, um diese Massenüberwachung durchzusetzen. Und wir vergeben den Preis zum ersten Mal hier und in 5 Kategorien.
Genau. Und lieber Markus, wir fangen an mit dem Preis für die dreistesten Lügen. Und dieser Preis geht an, vielleicht kann die ein oder andere Person das erraten, Ylva Johansson, das ist die EU-Kommissarin, die uns ursprünglich die Chatkontrolle mal beschert hat, die ganz klar gesagt hat, also Chatkontrolle sei keine Überwachung, Verschlüsselung wird nicht gebrochen und sowieso könnte man nur so Kinder schützen.
Die 2. Kategorie, die skandalöseste Werbung und dieser Preis geht an Ylva Johansson. Wir vergeben leider keinen Preis für das Lebenswerk, den hätte sie auch bekommen, aber sie bekommt ihn für die Nutzung von Microtargeting. Also die EU-Kommission hat damals in den Ländern, die gegen Chatkontrolle waren, politisch und religiös gefiltert Werbung ausgespielt für die Chatkontrolle mit einer repräsentativen Umfrage, die allerdings mit Suggestivfragen so gestellt war, dass die Chatkontrolle dort natürlich angenommen wurde. Das war eine sehr schöne Werbung.
Ja, und der Preis für den schnellsten Lobbytermin geht an, ihr könnt es euch bestimmt alle schon denken, Ashton Kutcher. Innerhalb von 37 Minuten hat er einen Lobbytermin mit der Kommission plus Ein Stellplatz für seine Limousine in der Tiefgarage. Wichtige Information an dieser Stelle. Und ihr fragt euch sicher, ob wir denn einen Termin mit der EU-Kommission zu dem Thema hatten. Die Antwort ist nein. Wir hatten zwischendurch mal diese wundervolle Website Has Ylva Johansson met yet? Die Antwort ist immer noch nein. Genau. Und weiter geht's. Wir springen ein bisschen vor in der Zeit. Die Kategorie Diskreditierung geht an Peter Hummelgaard von der dänischen Ratspräsidentschaft. Zum einen hat er diese wunderbare Aussage Surveillance is freedom getätigt. Zusätzlich sagte er dann auch in einer Pressekonferenz, dass er den Journalistinnen mal nahelegen würde, dem Geld zu folgen, denn am Ende wären diese ganzen Digitalaktivisti von Big Tech gesponsert. Und ich glaube, dem Geld folgen ist ein gutes Stichwort, Markus.
Ja, follow the money ist ein gutes Stichwort für die nächste Kategorie, die beste Lobbyfinanzierung. Denn es sind ein paar Journalistinnen dem Geld gefolgt, unter anderem Zeit Online und Balkan Insights und ein paar andere europäische Medien haben aufgedeckt, dass es ein großes Netzwerk gibt von Chatkontrolle-Befürwortern, die mit 24 Millionen Dollar finanziert sind. Und dort treffen sich dann Vertreter von Regierungen, Wirtschaft und vermeintlichen Kinderschutzorganisationen und haben direkten Zugang zur EU-Kommission. Das waren die diesjährigen Awards. Genug der Preise vielleicht. Wir hätten noch ein paar mehr vergeben können.
Wir haben
noch ein bisschen Zeit. Es geht auch weiter.
Wir nehmen Nominierungen für die nächsten Jahre gerne entgegen.
Genau, also wo waren wir jetzt nochmal bei der Chatkontrolle? Wie ist der aktuelle Stand?
Genau, und für so EU-Politik-Erklärbär-Sachen bin ja immer ich zuständig. Und wir haben in so einem eigenen Chaos-Medium mal diese Verfahren der Europäischen Union hübsch aufgezeichnet. Und wir sind jetzt so ein bisschen bei diesem kleinen Sidetrack, nämlich dem Trilog. Im Trilog verhandeln Rat, Parlament und die Kommission den finalen Text. Und dafür braucht es, ihr erinnert euch vielleicht, auch eine Position von den unterschiedlichen Entitäten. Und als ich das letzte Mal hier stand, vor 2 Jahren, hatten wir noch keine Ratsposition, aber die Position der Kommission offensichtlich, da die den Gesetzesvorschlag vorgeschlagen haben und die Position aus dem Parlament. Und für alle, die diese Serie noch nicht seit 16 Stunden schauen, eine kurze Erinnerung, warum dieser Kampf so wichtig war, denn es ging die ganze Zeit eigentlich immer sehr viel um das Scannen von Ende zu Ende verschlüsselter Kommunikation. Im Schnelldurchlauf. Normalerweise, wenn ihr Ende zu Ende verschlüsselt kommuniziert, sieht das so aus. Und damit eure Kommunikation vertraulich ist und sicher, müsst ihr eine gute Verschlüsselung haben, damit ihr dem Server nicht vertrauen müsst. Und ihr müsst aber auch in der Lage dazu sein, eurem Gerät zu trauen. Und die Kommission hat dann einen Vorschlag gemacht, der in all diese Prinzipien eingreift, nämlich, es geht ja um den Schutz von Kindern und das Aufdecken von Kindesmissbrauchsdarstellung. Und die Kommission wollte gerne nach bekanntem Material scannen, nach unbekanntem Material scannen. Ich habe da so Sternchen hingemacht, Machine Learning, Magic und nach Grooming, also Anbahnungsversuche von Erwachsenen an Kindern. Und unabhängig davon, dass technisch zuverlässig Erkennen von solchen Materialien extrem komplex ist und extrem hohe Fehlerraten hat, gibt es noch eine andere Voraussetzung, denn sie haben das Scannen in jeglicher interpersoneller Kommunikation vorgesehen. Und das Max-Planck-Institut hat das mal so bildlich dargestellt, also das, was die Kommission da vorschlägt, würde eigentlich voraussetzen, dass wir sozusagen einen digitalen Schatten haben, der alles auf unseren Geräten mitliest und dann entsprechend weiterleitet, wenn die Algorithmen zum Ergebnis kommen, dass das Ganze verdächtigt ist. Und das nennt man so Client-Side-Scanning. Und hier seht ihr es auch nochmal. Im Prinzip findet das auf eurem Gerät statt. Und das heißt, dieses Layer von ich kann meinem Gerät vertrauen, ist komplett gebrochen. Und damit ist vertrauliche, sichere Kommunikation ab absurdum geführt. Wir haben sehr viel über dieses Thema gesprochen. In dem Vorschlag von der Kommission stand aber noch wesentlich mehr. Nämlich, das ist ein Thema, das uns jetzt sehr viel umtreibt, Altersverifikation unter anderem für App-Stores, Upload-Filter und auch Netzsperren. Das ist ein Thema, mit dem wir uns, glaube ich, seit gefühlt 20 Jahren beschäftigen, die sozusagen dieses Paket komplett gemacht haben. Das war so der Vorschlag und das war so das Schlimmste aus allen Welten. Und das Parlament ist dann hergegangen und hat sich auf eine veränderte Position geeinigt. Erstmal haben sie gesagt, verschlüsselte Kommunikation darf nicht gescannt werden und Client-Side-Scanning wird abgelehnt. Allerdings soll es sogenanntes gezieltes Scannen mit Richtervorbehalt geben. Also wenn es einen konkreten Verdacht gibt, soll das entsprechend passieren. Dann haben sie auch noch zusätzlich, und ich glaube, das ist sehr wichtig zu verstehen, dieses Scannen nach Grooming ausgeschlossen. Also es geht jetzt nur noch um Bildmaterial finden. Denn wenn man nach Grooming scannt, würde das bedeuten, dass man einfach jeglichen Text scannen muss. Und das ist dann ziemlich aufwendig. Was allerdings noch bleibt, auch in der Parlamentsposition, und das würde ich euch bitten, im Hinterkopf zu behalten, wenn wir später über den Trilog weitersprechen, ist das ganze Thema Netzsperren als freiwillige Maßnahme, verpflichtete Altersverifikation für Pornplattformen, dann das EU-Center, denn es stellte sich immer die Frage, wenn man nach diesem Material scannt, wer ist dann eigentlich dafür verantwortlich, das zu sichten? Und das ist sehr eng gekoppelt an Europol. Und da stellt sich dann auch so ein bisschen die Frage, was passiert denn eigentlich mit dem Material? Es gab vorhin einen Talk von Kate Sims, die sehr klar verdeutlicht hat, was es für Betroffene von sexualisierter Gewalt eigentlich bedeutet, wie viele Menschen Einblick auf diese Vorgänge haben. Und das ist tatsächlich ziemlich schwierig für Betroffene. Und die letzte Sache, die noch vorgesehen wurde, waren niedrigschwellige Meldemechanismen. Das muss man sehr befürworten, dass Plattformen wirklich den Menschen Wege geben, wo sie niedrigschwellig melden können und sich auch Hilfe holen können. Soweit, so gut. Das ist der Stand von 2023. Und seitdem ist viel passiert und wir orientieren uns in diesem kleinen Rückblick so ein bisschen an, dem Ratspräsidentschaften-Karussell der EU. Die Ratspräsidentschaft der EU wechselt alle 6 Monate und wir sind mittlerweile bei 8 Ratspräsidentschaften, die wir geschafft haben. Das ist ziemlich viel. Und wir haben zuletzt aufgehört im Jahr 2023 und fangen jetzt sozusagen an, die Geschichte weiter zu erzählen. Und weiter geht's mit Belgien.
Genau, also Belgien hatte dann im März 2024 versucht, einen neuen Vorschlag zu bringen. Schrödingers Verschlüsselung, würde ich das mal nennen. Man wollte die Anbieter nicht zwingen, Zugang zu Ende-zu-Ende verschlüsselten Daten zu schaffen, aber man kenne andere vor- und nachgelagerte Technologien, die angewendet werden können. Auf Rückfrage dann im Rat, in dem geleakten Protokoll, konnte man das nachlesen, konnten sie aber auch nicht nennen, was das dann für eine Technologie ist. 2 Monate später sagt Belgien dann, das Ganze heißt jetzt Upload-Moderation, die Chat-Kontrolle. Und diese wunderbare Kompromissidee, wie Belgien das nannte, also ein Kompromiss, ist nun, dass wir im Messenger oder im E-Mail-Programm dann sagen können, okay, wir verschicken keine Bilder und keine Videos mehr und dann kriegen wir keine Upload-Moderation. Oder man stimmt dann halt dieser Chat-Kontrolle zu. Das kam nicht durch. Derweil gab es in Deutschland weiterhin Druck auf die damals noch existierende Ampel, damit die im Rat standhaft bleiben. Und wir haben dann immer nachgeschaut, wie die Stimmung im Rat ist. Und hierzu muss man wissen, wenn der Rat einen Vorschlag abstimmen will, dann wird vorher geprüft, wie die Mehrheitsverhältnisse sind. Das heißt, es gibt also nicht wirklich eine Abstimmung, wenn es nicht eine Mehrheit gibt. Und deswegen haben wir immer nachgeschaut, wie eigentlich die Tagesordnung aussieht. Denn wir wussten ja nicht immer alle Positionen der Länder, auch wenn die geleakten Protokolle immer einen ganz guten Einblick gegeben haben. Und so haben wir also immer auf Refresh gedrückt bei der Tagesordnung. Und dann ist halt so, also wenn die Chat-Kontrolle noch auf der Tagesordnung ist, ist es scheiße. Wenn sie runtergenommen ist, ist gut, weil dann fällt der Kompromiss oder der Vorschlag durch. Und so kommt es dann auch am 20.06.2024, dass Belgien die Chat-Kontrolle von der Tagesordnung nimmt und der Kelch der Messenger ohne Bilder und Videos vorüberzieht. Abschied nehmen heißt im Juli 2024 auch von der für ihr Lebenswerk ausgezeichneten Ylva Johansson, die dann als EU-Innenkommissarin aufhört. Sie hatte... Sie hat die Chatkontrolle sehr zu ihrem eigenen Projekt gemacht. Die Nachfolge ist da nicht ganz so hinterher. Also sie hat ja wirklich auch die ganze Zeit Bilder und Lobbyorganisationen eingeladen. Das ist vorbei. Also den Schuh hat sich dann die Nachfolge nicht angezogen.
Wer sich aber sehr wohl den Schuh sehr gerne angezogen hat, ist die nächste Ratspräsidentschaft, nämlich Ungarn. Die haben einfach gesagt, also die Probleme, die wir hier haben, um eine Mehrheit zu finden, interessieren uns alle nicht. Wir machen einfach verpflichtetes Suchen nach bekannten Inhalten und freiwilliges Suchen nach unbekannten Inhalten und Grooming. Alles andere ist uns eigentlich relativ egal. Was dann dazu geführt hat, überraschend, dass zum Beispiel die Niederlande wieder gesagt haben, nee, das geht gar nicht, das ist mit unserer Position nicht vereinbart.
Und der Geheimdienst war das.
Der Geheimdienst, der niederländische Geheimdienst, wohl bemerkt. Was dann dazu führte, wir kennen es schon, wir haben wieder sehr nach der Tagesordnung geschaut und naja, die Chatkontrolle flog wieder von der Tagesordnung und wir hatten wieder eine Ratspräsidentschaft gewonnen und als nächstes kommen dann die Polen.
Genau, als nächstes kommt Polen an die Reihe und Polen, so muss man auch wissen, war neben Deutschland die ganze Zeit eines der Länder mit vielen Einwohnerinnen und Einwohnern. Das ist wichtig für die Sperrminorität, die kommt später noch. Eines der großen Länder, was die verpflichtende Chatkontrolle abgelehnt hat. Und Polen schlägt nun im Rat die freiwillige Chatkontrolle vor und eine Abkehr von der Verpflichtung. Doch die Befürworterinnen, denen reicht das nicht. Und ein paar Monate später heißt es, eine Einigung der EU-Staaten zur Chatkontrolle ist weiter entfernt als je zuvor. Und der polnische Vorschlag, übrigens der erste, der den Begriff Kompromiss irgendwie verdient hat, fällt auch durch. Wie geht es mit den Mehrheiten im Rat überhaupt? Wie ist das?
Genau, wir machen eine kurze Werbeeinschiebung, gesponsert von Thomas Lohninger und Ralf Bendrath, wenn Sie hier im Saal sind. EU Policy 101, die beiden kennen sich deutlich noch besser aus als wir, würde ich sagen. Die Mehrheitsverhältnisse zwischendurch sahen bei dem polnischen Vorschlag dann so aus. Und dann würde man jetzt sagen, naja, gut, das ist ja irgendwie relativ eindeutig. Wieso haben Sie das denn nicht hingekriegt danach mit anderen Vorschlägen vielleicht? Es ist so, dass man im Rat eine qualifizierte Mehrheit benötigt. Und um diese zu erreichen, müssen mindestens 15 Mitgliedstaaten, die zusammen mindestens 65% der EU-Bevölkerung repräsentieren, einem Gesetzestext zustimmen. Wenn das nicht der Fall ist, dann klappt es einfach nicht. Es gibt so einen kleinen Voting Help Calculator, wo man schauen kann, angeben kann, wer hat dafür gestimmt, wer hat dagegen gestimmt, wer enthält sich, der einem dann ausrechnet, ob das Ganze durchgehen wird, ob es eine Sperrminorität gibt. Und das Wort Sperrminorität ist zumindest für Markus ein Lieblingswort geworden im Rahmen der Chatkontrolle. Und nun ja, damit hatten wir irgendwie wieder mit Sperrminoritäten einen weiteren Block geschafft. Und als nächstes kam Mr. Surveillance is Freedom an die Ratspräsidentschaft. Und Dänemark war nicht so sonderlich kreativ. Eigentlich haben sie genau das Gleiche vorgeschlagen, was die Ungarn schon mal vorgeschlagen haben. Also eine weitreichend verpflichtende Chatkontrolle. Sie haben sich dann noch so ein bisschen was von den Belgiern geliehen, dass das auch alles möglich sei. Aus Sicherheitsperspektive gar kein Problem. Und dann kam durch ein Leak heraus, okay, sie wollen sich auf eine teilweise Ausrichtung einigen. Und das innerhalb von 3 Wochen. Das ist, wenn man gerade die Ratspräsidentschaft angetreten hat, ziemlich schnell. Also Polen hat das eher so zum Ende ihrer Ratspräsidentschaft gemacht und die Dänen haben sich so gleich von Anfang an das Thema auf die Fahnen geschrieben. Und dann sind wir ziemlich nervös geworden.
Genau, dann kommt der Herbst 25. Wir merken, jetzt wird es eng und die Sperrminorität und überhaupt, wir haben eine neue Regierung und die Ampel ist weg. Und wie steht es denn eigentlich? Und dann haben wir im September nachgefragt bei der Justizministerin, wie denn die Position von Deutschland sei. Und dann kam eine Antwort, die keine Position enthielt. Und dann dachten wir, fragen wir vielleicht mal beim neuen Digitalminister an, wie denn die Position von Deutschland im Rat sei. Und dann bekamen wir die Antwort, ja, frag mal lieber im Innenministerium, und auch keine Position bekommen. Und dann dachten wir, okay, fragen wir mal beim Innenministerium an, wie denn die Position so von Deutschland zur Chatkontrolle sei, und bekamen dann eine Antwort, die keine Position enthielt. Und dann dachten wir, scheiße, Alarm. So. Und das dachte sich wohl dann auch...
Ja, genau, das dachte ich mir vor allen Dingen. Ich saß gerade irgendwie in Brüssel auf dem Weg im Zug zurück nach Berlin vom Privacy Camp, und dann war ich auch schon sehr alarmiert, und auf einmal trudelte dann aber diese Nachricht ein. Meredith Whittaker, die auch im Rahmen vom Online Safety Act in UK schon mehrfach angekündigt hat, dass Signal dann den Markt verlassen wird und auf anderen Wegen die Messenger-Dienste zur Verfügung stellen würde, hat genau das dann auch angekündigt, und andere folgten dann auch, andere Messenger-Anbietende, und das hat so ein bisschen eine Welle losgetragen, weil das erste Mal so ein Gefühl entstanden ist, auch in einer Breite der Gesellschaft, dass es jetzt wirklich ernst ist und dass es jetzt nicht nur darum geht, dass die Menschen, die Signal benutzen, kein Signal mehr haben, sondern dass es auch andere Messenger-Dienste und damit die Breite der Gesellschaft betreffen würde.
Genau, also es geht um die Wurst. Das sieht sehr nach einer SPD-Werbung aus, aber okay, das ist einfach ein Stockfoto. Und wir haben dann rundherum mal einfach alle möglichen Akteure nachgefragt, wie sie zur Chatkontrolle stehen. Und da kamen dann sehr viele Antworten. Und plötzlich gibt es eine Petition, eine Plattform für Abgeordnetenanrufe läuft heiß, und die Medien und sozialen Medien, auf einmal ist das Thema wieder richtig präsent. Und nicht nur die üblichen Verdächtigen, die natürlich sofort am Start waren, das ist noch lange nicht alles. Dann kam WhatsApp und sagt, nee, wir sind auch dagegen, und Threema, die waren zwar nicht ganz so hart wie Signal, aber trotzdem stark dagegen. Dann kam irgendwie der Branchenverband Echo und die Bitkom und der Kinderschutzbund und europäische Internetunternehmen. Der Kinderschutzbund ist wirklich, also die haben eine gute Position und sind auch, machen das
schon immer dagegen.
Schon immer eine gute Position und haben natürlich, machen dieses ganze Narrativ auch kaputt, ne? Wenn der mit 50.000 Mitgliedern der Kinderschutzbund sagt, nee, also das ist uns auch zu hart, dann ist es nicht gut. Auf jeden Fall ist das Thema sehr groß geworden, und man weiß,
man hat es geschafft,
dass ein Thema groß ist, wenn
man es in die Apothekenumschau geschafft hat. Ja, ich bin persönlich noch enttäuscht, dass wir es nicht in die Chaos-Bild geschafft haben. Das muss ich vielleicht nochmal mit der Redaktion besprechen. Aber in diese andere komische Zeitung haben wir es auch geschafft. Auf die Titelseite, in das Printmedium. Das können wir jetzt hier aus Unvereinbarkeitsgründen nicht zeigen. Genau, und ich hatte irgendwie mal getutet, erzählt auch euer Oma davon. Vielleicht ist das damit auch getan. Aber erzählt auf jeden Fall eurer Oma davon. Vielleicht ist hier jemand von den Omas gegen rechts im Raum. Ihr seid herzlich willkommen bei uns im Bündnis. Genau, und du hast es gesagt, wir haben dann eine Petition gestartet, und die ging wirklich krass durch die Decke. Wir hatten dann ganz zum Schluss, wir mussten es dann nochmal mit Stift überschreiben, 321.971 Unterschriften, die wir dann gerne dem Bundesministerium für Inneres, das ja irgendwie am Ende dieser Verantwortungsdiffusion jetzt stand, übergeben wollten. Wir hatten uns dann da auch versammelt und gewartet und gewartet und gewartet. Und irgendwann kam ein bisschen angefressener Mitarbeitender des BMIs dann raus und hat auch dann die Petition entgegengenommen. Wer auch diese Beschwerde entgegengenommen hat.
In den letzten 7 Tagen habe ich mehr als 2000 Nachrichten bekommen von bisher besorgten Bürgerinnen und Bürgern und vor allem standardisierte Massenmails, und die ganz offen gesprochen mich auch belasten.
Also es lohnt sich, denen zu schreiben.
Genau. Also nachdem in der Artikel 13-Debatte wir die Bots waren, sind wir jetzt standardisierte Massen-E-Mails. Ich glaube, an dieser Stelle lässt sich konsolidieren, die CDU hat Angst vor E-Mail. Das merkt man auch im Digitalisierungsfaktor manchmal. Genau, aber was ich da nie gedacht hätte, ja, es kam noch schlimmer.
Es kam noch schlimmer. Also irgendwann, dass man dann mit Jens Spahn eine Meinung teilen muss, ist ein hartes Los. Also der CDU-Fraktionsvorsitzende gegen die Chatkontrolle und dann ging das weiter. Und dann, das liest man dann in der Bild natürlich, wenn der größte Überwachungsfan aller Zeiten, Rainer Wendt, auf einmal auch die Chatkontrollen nicht gut findet, dann war das Thema eigentlich ziemlich gut durchgespielt und der Druck zu hoch. Und dann kam die Justizministerin und verkündet noch vor dem Innenministerium das Aus für die verpflichtende Chatkontrolle.
Ach so, war sie auf einmal doch zuständig?
Ja, sie ist auf jeden Fall, also später macht sie jetzt macht sie Vorratsdatenspeicherung, ist natürlich, ja, aber in dem Fall ist sie vorgeprescht, bevor das Innenministerium was gesagt hatte, also noch nach Rainer Wendt, aber genau, und das Innenministerium meldet sich ja dann auch, einen Tag später, glaube ich.
Ja.
Und sagt, eine anlasslose Chatkontrolle ist für die Bundesregierung tabu. Na, also mal gucken, was das heißt.
Ja, anlasslos. Das ist ja ein Wort, was eigentlich die Politikerinnen nicht so gerne hören. In der Chatkontrolle ist es aber eine sehr, ich sag mal, wichtige juristische Feinheit, denn die Kommission hat immer gesagt, naja, das wäre ja alles nicht anlasslos, weil der Anlass sei ja, dass man Kindesmissbrauchsdarstellung aufdecken will. Schwierig. Und deswegen hängen wir uns auch manchmal oder eigentlich immer an diesem Begriff, wir schließen eine anlasslose Chatkontrolle aus. Das Einzige, was wir Ihnen wirklich abnehmen würden, wäre, wenn es eine aktive Bekenntnis zum Schutz von verschlüsselter Kommunikation geben würde. Aber nur eine anlasslose Chatkontrolle abzulehnen, reicht natürlich nicht. Nachdem jetzt Jens Spahn, Rainer Wendt und das Innenministerium verkündet haben, dass sie gegen eine anlasslose Chatkontrolle sind, kam es dann zu so einem kleinen diplomatischen Eklat. Denn die deutschen VertreterInnen in Brüssel waren mit der neuen Positionierung von der Bundesregierung nicht so wirklich einverstanden. Und das ist sehr interessant, weil eigentlich ist es so, dass die VertreterInnen in Brüssel, die Permanent Representatives, weisungsgebunden sind. Das heißt, das, was von der Bundesregierung kommt, müssen die entsprechend in diesen Runden im Rat, in Verhandlungsrunden von der Law Enforcement Working Group aushandeln. Und diese deutsche Vertretung hat dann gesagt, naja, es geht nicht um Chatkontrolle, sondern es geht um Kunderschutz und keine Verordnung ist auch keine Lösung. Und vor allem bemängeln sie eine lautstarke Internet-Community und einige große Tech-Konzerne, die viel zu starken Druck aufbauen würden und die Wahrnehmung im politischen Raum der Öffentlichkeit vollkommen verschieben würden. Die Kinderschutzorganisationen hätten es so schwer, im öffentlichen Kurs Gehör zu finden.
Trotz der 24 Millionen Euro, Dollar.
Genau, wir erinnern daran, die Termine von den Lobbyisten, die waren nicht von uns. Und dann haben sich die Dänen gedacht, okay, was können wir denn besonders gut? Wir hatten ja schon einen Vorschlag kopiert und eingefügt. Und das haben sie dann einfach nochmal gemacht. Und zwar haben sie so ziemlich das übernommen, was die Polen vorgeschlagen haben. Und das ist noch gar nicht so lange her und ich hätte auch nicht gedacht, dass es so schnell kommt, dass die Staaten sich dann auf eine freiwillige Chatkontrolle einigen. Was heißt jetzt freiwillig? Das ist ungefähr so ein bisschen wie anlasslos. Was Sie sich vorstellen ist, freiwilliges Scannen nach Bildern, Texten, URLs und Videos. Jetzt werden sich viele unter euch fragen, okay, Scannen nach URLs, hä? Die Annahme dieses Ziels des Scannen von URLs ist, dass man sagt, wir wollen nach Links suchen, die auf Datenbestände verlinken, die Kindesmissbrauchsdarstellungen sind. Können wir aus technischer Sicht sagen, URLs umbiegen ist ziemlich einfach. Bilder, Texte, Videos, gleiches Thema wie vorher, ist technisch fehleranfällig. Dann haben sie sich auf Altersverifikation für App-Stores geeinigt. Und da stellt sich dann wieder die Frage, was bedeutet das eigentlich für Open-Source-Projekte und Plattformen? Sind die auch betroffen? Wenn die betroffen sind, wie weit müssen sie das umsetzen? Ansonsten bleibt alles relativ ähnlich zum Kommissionsvorschlag. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, freiwilliges Scannen haben wir gerade sowieso schon, das ist doch okay. Nein, es ist immer noch europarechtswidrig. Worum es da im Detail geht, später mehr. Was jetzt aber wichtig ist, sich zu merken, ist, wenn wir jetzt diese Trilogverhandlungen begleiten und betrachten von außen, müssen wir immer wieder darauf schauen, dass Ende-zu-Ende-Verschlüsselung explizit geschützt wird, dass die Risikominimierung und Risikokategorisierung klar und transparent sind. Denn diese freiwillige Chatkontrolle kann ganz schnell gar nicht mehr so freiwillig sein, wenn da steht, naja, wenn du in die höchste Risikokategorie fällst, dann musst du halt scannen. So. Das Gleiche gilt für Altersverifikation. Wenn die freiwillig ist, dann muss sie auch wirklich freiwillig sein und nicht durch irgendeine Hintertür verpflichtend. Ganz grundsätzlich sollte unsere Forderung aber noch viel weiter gehen, nämlich zu sagen, wir wollen keine Altersverifikation. Und stattdessen möchten wir, dass ihr anfangt, alle harmful Mechanismen von Plattformen, wie wir es unter dem Digital Service Act schon teilweise tun, anzugehen und einen besseren digitalen Raum für uns alle zu schaffen, in dem wir alle sicherer sind. Und nicht dieser Claim von, wenn wir Altersverifikation haben, ist das Internet sicherer und dann wiegen sich nämlich alle in irgendeiner falschen Sicherheit und man wird auch nicht digital kompetenter, weil man auf einmal 15 ist oder 16. Und generell, ich habe es eben schon gesagt, freiwilliges Scannen ist trotzdem noch Massenüberwachung, auch wenn es aktuell unter der Ausnahmeregelung der E-Privacy Directive noch möglich ist. Es wird also ziemlich hart im Trilog werden und generell ist das Risiko hoch, dass das Gesetz am Ende extrem komplex wird und dementsprechend müssen wir da ein ganz genaues Auge drauf haben. Das war jetzt alles so ein bisschen trocken und ein bisschen viel Theorie. Wir kommen wieder zu einem bisschen netteren Teil, nämlich wie haben wir das eigentlich geschafft, 8 Ratspräsidentschaften so lange hinzuhalten, weil an unseren beiden Tweets wird es nicht gelegen haben.
Ja, und trotz der Verhandlungen, die auf uns zukommen in den nächsten Monaten, ist es jetzt mal Zeit, Danke zu sagen den ganz vielen Leuten an ganz unterschiedlichen Orten, die mit sehr verschiedenen Mitteln gegen die Chatkontrolle gekämpft haben. Sei es nur das EDRI-Team um Ella Jakubowska in Brüssel oder das Chatkontrolle-Stoppen-Bündnis, der Kinderschutzbund, hunderte Professorinnen auf der ganzen Welt, Fußballfans, die mit Banderolen im Stadion waren, ob das die mahnende Signal-Präsidentin Meredith Whittaker ist oder Netzpolitik.org mit der Berichterstattung oder der unermüdliche Europaabgeordnete, den ihr alle kennt, der IT-Wirtschaftsverband oder eine unbekannte renitente Beamtin in einem Ministerium, die Sand ins Getriebe wirft. Also es gibt da sehr unterschiedliche Player, die alle was getan haben. Und dieses Zusammenwirken hat eben diesen Widerstand gegen die Chatkontrolle so stark gemacht, obwohl es kaum Proteste auf der Straße gab. Und einen besonderen Applaus würde ich auch noch für das Bündnis Chatkontrolle stoppen, in dem D64, Digitale Gesellschaft, CCC und 40 andere Organisationen gekämpft haben. Das ist jetzt ein Etappensieg und wir haben den schlimmsten Giftzahn der Chatkontrolle gezogen. Und warum ist das eigentlich gelungen? Wie haben wir diesen Etappensieg eigentlich geholt? Ich glaube, dass die Wirksamkeit und Erfolge von sozialen Bewegungen und in politischen Kämpfen immer sehr viele unterschiedliche Akteurinnen und Akteure benötigen. Und politische Bewegungen sind so wie so ein Mosaik. wo jeder dieser Player und Playerinnen eine Aufgabe übernimmt und eine Rolle spielt. Und erst im Zusammenwirken dieser einzelnen Mosaiksteine entsteht das Gesamtbild oder eben die politische Schlagkraft. Und das heißt, dass alle wichtig sind, die gegen die Chatkontrolle was unternommen haben und dass die verschiedenen Ansätze im Zusammenspiel eben erst uns stark machen. Und das können wir uns auch mitnehmen gegen den verfluchten Faschismus, der vor der Tür steht und noch viel, ein viel härterer Gegner ist als die Chatkontrolle. Das heißt, dass wir uns verbünden müssen. Und der Erfolg gegen die Chatkontrolle zeigt uns, dass politische Siege auch noch möglich sind. Ne? Also in dieser Scheißzeit, in der wir immer nur Niederlagen einfahren, können wir auch noch gewinnen. Und wenn wir uns jetzt zusammentun, dann können wir auch den Faschismus abwehren und die Welt zu einer besseren verändern. Und diese Power... Okay. Und diese Power, die zeigt sich immer wieder, wenn wir unsere Unterschiedlichkeit akzeptieren und dennoch für eine Sache zusammenkämpfen. Diversität und politische Breite sind eine Stärke und die richtigen und verlässlichen Bündnispartnerinnen und Verbündeten, von denen es sehr viele gibt, gerade auch hier. Gerade auch hier. Also lasst uns den Faschismus fertig machen. Zurück. Zurück zur Chatkontrolle.
Genau. Vielleicht an dieser Stelle, wir haben wirklich sehr viel mit Kinderschutzorganisationen gesprochen und es war eine sehr tolle Zusammenarbeit und ich möchte euch auch alle immer wieder dazu aufrufen, anderen Bewegungen zu helfen, die nicht so viele technische Kapazitäten haben. Ich glaube, der Digital Independence Day ist ein richtig guter Schritt in die richtige Richtung, weil genau das schafft dann einfach diese kritischen Beziehungen, die wir aufbauen können, um genau solche politischen Kämpfe zu gewinnen oder zumindest so weit durchzustehen, dass es nicht zum Schlimmsten kommt. Und jetzt kommen wir auch so ein bisschen zum Aber, nämlich das, was eigentlich immer gilt, wenn ein EU-Gesetzgebungsprozess noch nicht zu Ende ist. Nothing is agreed until everything is agreed. Wir zitieren hier ein Mitglied der Netzpolitikorganisation, Netzpolitik.org. Und das heißt, naja, es kommt jetzt wirklich drauf an. Und deswegen könnt ihr jetzt alle mal eure Kalender rausholen. Ich habe nämlich ein paar wichtige Daten für euch. Wir kommen jetzt nämlich zu dem Mitmachteil. Daten, die ihr euch in eurem Kalender notieren solltet. Wir fangen an im Januar. Jetzt denkt ihr irgendwie, Januar, okay, das sind noch Weihnachtsferien. Da ist doch niemand im Parlament. Was wollen die denn im Januar? Naja, ich hatte vorhin schon gesagt, es gibt eine Ausnahmeregelung, die im Moment freiwilliges Scannen erlaubt. Die ist momentan noch in Kraft, die läuft nun aber aus. Da es ja noch keine Einigung in der Chatkontrolle gibt, hat die Kommission Sorge vor einer Regulierungslücke. Und die möchten sie natürlich möglichst schließen, so schnell wie möglich. Außerdem, wenn wir diese Regulierungslücke nicht schließen und man sich im Trilog auf ein freiwilliges Scannen einigt. Es ist ein bisschen unklar, wie die rechtliche Basis von diesem freiwilligen Scannen in dem Text dann aussehen sollte. Also Chatkontrolle 1.0. Die wird im Januar wieder in den Ring geworfen. Dazu hatten wir dann am 19.12. ein bisschen verfrühtes Weihnachtsgeschenk von der Kommission, die Verlängerung beantragt hat. Und das ist ziemlich interessant, weil in dieser Ausnahmeregelung wurde festgelegt, dass die Kommission ziemlich viele Pflichten hat, Daten zu erheben. Ganz einfach, weil immer noch die Frage im Raum steht, ob es EU-rechtswidrig ist oder nicht. Und seitdem es diese Ausnahmeregelung gibt, gab es 2 Berichte von der Kommission. Und die Frage war immer so ein bisschen, bringt das was? Und die juristische Frage ist immer, ist es verhältnismäßig, jegliche Kommunikation zu scannen? Also hier geht es um unverschlüsselte Kommunikation, nur um das nochmal klar zu machen. Und der erste Report kam 2023 im Dezember. Erstmal kam er 3 Monate zu spät und, 4 sogar, also sie waren auf jeden Fall spät dran. Und Da stand dann am Ende eigentlich das Fazit drin. In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen gibt es jedoch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausnahmeregelung nicht verhältnismäßig ist. Und die Moral von der Geschichte war, naja, sie haben eine unzulängliche Datenlage, aber sie sind eigentlich der Meinung, dass Massenüberwachung in jedem Fall verhältnismäßig ist. Dann mussten sie noch einen zweiten Bericht vorlegen. Der kam dann wieder mit 3 Monaten Verspätung. Und da kam eigentlich bei raus, die verfügbaren Daten reichen nicht aus, um diese Frage eindeutig zu beantworten. Naja, okay. Also im Januar wird über diese Verlängerung abgestimmt. Da wäre es nochmal an der Zeit, vielleicht den Abgeordneten vor Augen zu halten, dass es diese Berichte gibt. Für die Statistiker unter euch, die Kommission hat auch in dem letzten Bericht Accuracy und Precision Rates und generell False Positives und True Positives und alles Mögliche sehr wild durcheinander und austauschbar verwendet. Da rollt es einem wirklich die Zehennägel hoch. Also für die Statistiker unter euch, es lohnt sich mal in diesen Bericht zu schauen. Es ist kein innerliches Blumenpflücken. Aber auf jeden Fall bleiben Sie dabei, die Datenlage reicht eigentlich aus, aber Sie wollen es halt eigentlich schon gerne und deswegen ist es ja okay. Dann geht es an den Trilog. Und der Trilog ist, wie am Anfang kurz gesagt, diese Aushandlung zwischen Rat, Parlament und Kommission. Und unser Zuhause für die nächsten paar Monate wird dieses wunderschöne Spaltendokument sein. Da seht ihr die unterschiedlichen Positionen von den unterschiedlichen Entitäten. Von links nach rechts habt ihr sozusagen den Kommissionsvorschlag, den Parlamentsvorschlag und den Vorschlag vom Rat. Ihr seht jetzt gerade Artikel 9, der zum Beispiel im Rat vollständig gestrichen wurde. Hier geht es um diese Aufdeckungsanordnung. Und dieser Trilog findet so in 2 Stufen statt. Es gibt den sogenannten technischen Trilog. Also es ist nicht so, dass Sie da den technischen Standards aushandeln, sondern es ist so der Aushandlungsprozess. Und dann gibt es den politischen Trilog, wo dann wirklich über die entsprechenden Texte gesprochen wird. Und da kommen wir dann zu den wichtigsten Terminen. Das sind nämlich der 26. Februar 2026, der 4. Mai 2026 und der 29. Juni. Ihr seht, entgegen vieler Erwartungen werden Sie wohl ein bisschen länger brauchen, um das auszuhandeln. Ich bin gespannt, ob es so ein kolossale Blockbuster-Movie wird wie beim AI-Act oder ob wir es schneller schaffen. Das heißt, Sie müssen hier den langen Atem, den wir jetzt die letzten 4 Jahre bewiesen haben, auch weiter haben. Es ist ein Marathon und auch leider kein Sprint to the finish line. Das heißt, hier um diese Daten herum wäre es wichtig, nochmal laut zu werden, sich zu organisieren, Abgeordneten zu schreiben, anderen Menschen davon zu erzählen, die nicht technisch sind und einfach nochmal diese Punkte, die ich vorhin schon genannt habe, mitzunehmen, die so, ich sag mal, auf jeden Fall die Minimalforderungen sind, die wir haben und die wir an dieses Thema stellen. Und dann, ja, und dann, nach dem Trilog ist noch nicht ganz vorbei, es muss dann im Parlament auch nochmal durchgewunken werden, dieses Gesetz. Das heißt, sollte es jetzt in die Scheiße geraten, haben wir immer noch vielleicht eine Chance, es rauszuholen. Und das heißt aktiv werden. Schreibt euren Bundestagsabgeordneten, schreibt aber auch euren EU-Parlamentsabgeordneten, klärt Leute auf, bildet Banden, recherchiert, wer der richtige EU-Parlamentsabgeordnete für euren Wahlkreis ist und überlegt euch, wie ihr aus eurer Perspektive die Chatkontrolle kritisieren könnt. Der QR-Code führt zur Chatkontrolle-Stoppen-Seite, da sind sehr, sehr viele Ressourcen. Und weil wir wissen, dass das mit dem Aktivwerden manchmal immer leichter gesagt ist als getan, machen Konstantin und ich nachher in dem Self-Organized Session Raum 6 um 23 Uhr nochmal einen Workshop, wo wir auch gerne ganz, ganz viel eure Fragen beantworten, auch nochmal erzählen, was die entscheidenden Punkte sind, worauf wir achten müssen und vor allen Dingen, ich glaube, was wichtig ist, ist, das wirklich gezielt um diese Daten rumzumachen. Es macht nicht so viel Sinn, häufig dauerhaft laut zu sein oder weil man gerade sich über irgendwie diesen Report von der Kommission furchtbar aufgeregt hat, dann sehr viel Alarm zu machen, sondern gezielter Alarm ist bei der Chatkontrolle umso wichtiger, um den Druck dann wieder, also den gefühlten Druck der PolitikerInnen, dann wieder hochzuhalten.
Ja. Die Chatkontrolle ist jetzt der nächste Zombie quasi. Also das ist bei Überwachungsprojekten immer so ein bisschen das Problem. Ne? Also hat man die Vorratsdatenspeicherung höchstrichterlich weggemacht, dann kommen sie immer wieder und immer wieder, so also zombie-mäßig. Und das ist der nächste Zombie, den wir jetzt quasi ständig bekämpfen müssen in den langjährigen Crypto-Wars, die schon Hackerinnen und Hacker gefochten haben, die älter sind als die meisten hier im Saal. Da müssen wir dranbleiben. Denn die nächsten Projekte von Massenüberwachung sind schon in der Spur. Aber wir können ja gewinnen, das haben wir jetzt auch gelernt. Genau, die sind in der Spur. Was kommt da jetzt noch?
Ja, die Chatkontrolle läuft ja jetzt nun schon lange. Und es ist leider nicht der einzige Kriegsschauplatz um verschlüsselte Kommunikation. Die eine oder andere Person wird es mitbekommen haben. Die Kommission hat eine Roadmap for Effective and Lawful Access for Data for Law Enforcement veröffentlicht. Das klingt jetzt so ein bisschen verklausuliert, aber eigentlich sagen sie, naja, wir wollen gerne mehr Überwachung und mehr Daten. Dazu gibt es morgen, wenn ich mich nicht irre, oder an Tag 3, ein Talk von Svea Windwehr und Chloe Bellamy von ETRI über genau diese Überwachungspläne der EU und was jetzt als nächstes auf uns zukommt. Da müssen wir nämlich vorbereitet sein. Und ich habe vorhin gesagt, schreibt euren Bundestagsabgeordneten. Die haben nämlich ganz eigene Ideen, mussten wir neulich feststellen. Gerade vor kurzem.
Herr Fiedler, ich will, dass wir darüber reden, wie wir folgendes Ziel erreichen. Es darf kein Endgerät mehr auf dem europäischen Markt geben, das überhaupt in der Lage ist, kinderpornografisches Material anzuzeigen und zu verarbeiten.
Genau.
Du hast ihn ja, glaube ich, gefragt, wie er sich das technisch vorstellt.
Ich habe ihn gefragt, wie er sich technisch vorstellt. Dann hat er erst nicht geantwortet. Und wie das gehen soll, wie kann man das dann grundrechtskonform machen und so. Und dann hat er später, nachdem das ein bisschen dann doch einen Ärger gab für ihn, irgendwie einen Tag später dann doch geantwortet und gesagt, ja, das müssen wir, ich will, das ist ja nur eine Idee und da müssen wir als Gesellschaft drüber reden, wie wir da hinkommen.
Also technologieoffen.
Also technologieoffen, grundrechtskonform offen, keine Ahnung, genau. Aber das zeigt so ein bisschen auch, mehrere Jahre Chatkontrollendebatte kommen technisch nicht so richtig an bei manchen.
Genau, und damit entlassen wir euch in eure E-Mail-Postfächer und freuen uns über Fragen und euch nachher beim Aktiv-Workshop zu sehen. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank für diesen kleinen Parforce-Ritt durch die Geschichte der Chatkontrolle, weil am Anfang ein bisschen Zeit fehlte, direkt ohne Blabla, Mikro 1.
Ralf erklärt uns die.
Danke für eure Arbeit, für den ganzen Einsatz und so. Danke auch alle im Saal, die da mitgemacht haben. Ich wollte nur trotzdem einen Namen noch mal eben hervorheben, weil Markus, du sprachst vorhin, oder Kalisi, ich weiß nicht mehr, von dem unermüdlichen Europaabgeordneten. Das war der, der schon seit dieser Ausnahme von der E-Privacy für freiwillige Scannen und so weiter vor 4 Jahren durchging, alle, die nicht bei 3 auf dem Baum waren, mit dem Thema genervt hat, bis auch der CCC verstanden hatte, dass das wichtig ist. Und dem haben wir dann einen großen Teil auch des Erfolges in Brüssel zu verdanken. Das war Patrick Breyer, der leider heute nicht hier ist.
Und Mikro 3.
Ihr habt ja so ein gewisses sich wiederholendes Muster dargestellt. Habt ihr die Befürchtung, dass es hier eigentlich darum geht, die Zivilgesellschaft zu beschäftigen mit einem Thema, das aber für die Lobbygruppen oder die politischen Akteure eigentlich ein Nebenkriegsschauplatz ist.
Also ich glaube, bei den ganzen Überwachungsvorhaben, die gerade in der Mache sind, ist das schwierig zu sagen, um ehrlich zu sein, weil es so viele sind. Aber natürlich ist so ein EU-Gesetzgebungsprozess sehr lang und zermürbend. Das ist er aber auch, wie gesagt, nicht nur bei der Chatkontrolle, das ist auch beim AI-Act, beim Digital Services Act, wenn es wirklich darum geht, Digitalrechte zu schützen, genau der gleiche Fall. Deswegen finde ich, kann man es nicht ganz so klar sagen, aber ich glaube, wofür die Chatkontrolle gerade sorgt, und deswegen habe ich das vorhin auch nochmal gesagt, ist, dass von den neuen Gesetzesvorhaben, also diese Lawful Access to Data und Encrypted Communication Sachen, bisher noch nicht so viel Fokus liegt, und da müssen wir wirklich ein Auge drauf haben.
Und ich glaube nicht, dass es Beschäftigungstherapie ist, weil ich glaube, dass diese autoritäre Wende Hand in Hand geht, und es sind halt so Bausteine davon, und ich glaube nicht, dass es Beschäftigungstherapie ist. Das ist einfach das Programm, was so rollt, und da müssen wir halt den Dings einsetzen ins Zahnrad. Oder.
Danke für die Einschätzung.
Für alle, die gehen, seid so nett und murmelt etwas leiser, das ist ganz schön laut im Raum. Mikro 4.
Dankeschön. Und zwar wäre meine Frage, es wurde vorhin gesagt, freiwillige Chatkontrolle. Für die Plattform freiwillig oder für die Benutzer?
Das ist eine sehr gute Frage, danke. Für die Plattform freiwillig. Also derzeit ist es so, dass es eine Ausnahmeregelung gibt, die es Plattform erlaubt, in unverschlüsselter Kommunikation nach Kindesmissbrauchsdarstellungen zu suchen.
Okay. Dankeschön.
Eine Frage hoffentlich vom Signal Angel.
Signal Angel?
Kommt nichts.
Wir haben heute den Tag der technischen Schwierigkeiten.
Ich weiß nicht, ist das da hinten an Mikro 6 eine Meldung oder stehst du da nur so rum? Sonst würde ich dich jetzt mal vorziehen.
Okay, danke.
Hallo? Ja, genau, meine Frage ist, ihr habt jetzt sehr viel über Chatkontrolle geredet und so ein bisschen über Faschismus. Was würdet ihr denken, wenn man das Ganze zusammenpackt? Ist das gut?
Nein.
Was Faschismus und Chatkontrolle zusammen? Nein. Oder wie meinst du die Frage, dass...
Ja, also was könnten Faschisten mit einer Chatkontrolle anfangen?
Naja, also das ist das Gleiche wie immer, wenn es um Massenüberwachung im digitalen Raum geht. Das ist halt schlüsselfertige Übergabe an die Faschisten.
Und du kannst dann eben alle Dateien rausfiltern.
Die Demo-Aufrufe sind.
Den Demo-Aufruf, das Demo-Video, alles, was du irgendwie filtern willst, kannst. Das ist ja nicht nur auf irgendwie Missbrauchsmaterial beschränkt. Das ist technisch scheißegal, was ich filtere, und damit hättest du die ultimative Zensurmaschine halt.
Nochmal die Frage, ist das da, stehst du da an Mikro 6, weil du was sagen willst? Dann jetzt.
Test? Okay, perfekt. Danke im Namen von allen Leuten, die mir, uns und euch lieb und teuer sind, dass ihr diesen zermürbenden Kampf weiterhin ununterbrochen kämpft und euch nicht runtermachen lässt. Danke sehr.
Und weil ich jetzt auch keine Meldungen mehr sehe, würde ich mich dem Dank anschließen. Signal. Jetzt doch, der Signal, na dann.
So, jetzt geht's hoffentlich. Danke für all die Arbeit. Wie sieht es mit in anderen Ländern in der EU aus? Gibt es ja Zusammenarbeit mit Aktivistis dort?
Die kurze Antwort ist ja. Die längere Antwort ist, wir haben ja EDRI, was der European Digital Rights ist. Das ist der Dachverband aller europäischen Digital Rights Organisationen. Und da haben wir eine entsprechende Arbeitsgruppe, mit der wir sozusagen auch unseren Protest europaweit organisieren. Man muss aber immer dazu sagen, nirgendwo ist es publicly so groß wie in Deutschland. Also wir sind da immer so an vorderster Front. Das ist schön, aber es wäre schön, wenn andere Länder dieses Erfolgsmodell auch hinbekommen würden. Daran arbeiten wir immer. Also wenn ihr Kontakte in andere Länder habt,
erzähl's weiter. Also gewinnt da Leute. Ne? Das kommt ganz viel auf persönliches Verbünden auch an, bei diesen die Internationalisierung von Protesten.
Okay, aber jetzt sehe ich tatsächlich niemanden mehr, deswegen von mir auch und von uns allen ganz großen Dank für euer Engagement und für die vielen Informationen und fürs hoffentlich Weitermachen. Kalesi, Markus Reuter.